Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
Er war immer schweigsam, immer mit dem gleichen bitteren Zug um den Mund. Ein großer und korpulenter Herr, von jener grauen Blässe im Gesicht, wie sie bei Südländern mit dunklem Teint vorkommt.
Giuseppe Tomasi war ein sehr introvertiertes Kind, dem die mondän-aristokratische Lebensart seiner Eltern eigentlich gar nicht gefiel. Am liebsten war er im Palast der mütterlichen Vorfahren in den sehr reich ausgestatteten Bibliotheken.
Mit seinem akkurat zugeknöpften Mantel, seiner bis in die Augen heruntergezogenen Hutkrempe und dem Knotenstock, auf den er sich beim Gehen schwergewichtig stützte, hätte man ihn auf den ersten Blick für einen General im Ruhestand halten können.
Er kam aus Kriegsgefangenschaft und einem weiteren Einsatz in Norditalien zurück, war wie viele Angehörige der Lost Generation ziemlich ernüchtert und verfiel in Depressionen. Aus diesen Depressionen hat er sich herausgearbeitet, indem er sich mit Literatur befasste. Das war ein Rettungsanker oder ein Trost.
Als ich ihm vorgestellt wurde, beschränkte er sich auf eine kurze, wortlose Verneigung. Sind Sie auch Dichter? Nein. Was sind Sie von Beruf? Fürst. Aber was machen Sie denn, um zu leben? Ich bin Fürst.
Korrekt ist entweder die Bezeichnung Giuseppe Tomasi oder aber Fürst von Lampedusa,
sagt Jochen Trebesch, Verfasser einer umfassenden Lampedusa-Biografie. Im Juli 1954 tagte im norditalienischen San Pellegrino Terme ein Schriftstellerkongress, bei dem zwei Männer besonders auffielen. Sie trugen altmodisch elegante Anzüge, erschienen stets in Begleitung eines Dieners und kehrten jeden Tag nach dem Ende des offiziellen Programms mit dem Zug zurück ins 80 Kilometer entfernte Mailand, wo sie im Grand Hotel logierten. Der jüngere der beiden, Baron Lucio Piccolo, war zum Kongress eingeladen worden, um dort sein Büchlein »Barocke Gesänge« vorzustellen. Auf Wunsch seiner Mutter hatte ihn ein Cousin auf der Reise begleitet, der 56-jährige Giuseppe Tomasi, Fürst von Lampedusa.
Der Palazzo Lampedusa war den alliierten Bomben zum Opfer gefallen. Die finanziellen Verhältnisse waren ausgesprochen schwierig. Das heißt, eigentlich lebte er an der Armutsgrenze. Er fiel wieder in eine Depression und erneut war es die Literatur, die ihn da rausgerissen hat und die ihn getröstet hat.
Für Tomasi wurde die Reise nach San Pellegrino zum Wendepunkt. Denn als Baron Piccolos Werk auf dem Kongress mit einem Literaturpreis ausgezeichnet wurde, war er sich sicher, dass er problemlos mit dem Cousin mithalten konnte und auch wollte.
In der mathematischen Gewissheit, dass ich nicht dümmer war als Lucio, setzte ich mich an den Tisch und schrieb einen Roman.
Tomasi erzählte darin die Geschichte seiner Familie, eines alten sizilianischen Adelsgeschlechts, während der politischen Wirren rund um das Jahr 1860. Die Hauptfigur, Fürst Fabrizio Salina, war das kaum verschlüsselte Porträt seines eigenen Urgroßvaters, dessen Spitzname die sizilianische Bezeichnung für das Wappentier der realen wie der fiktiven Familie war. Nun wurde er auch zum Titel des Romans, Il Gattopardo, der Leopard.
Der Fürst erhob sich mit einem Ruck. Der Boden erzitterte unter seinem Riesengewicht. In seinen sehr hellen Augen spiegelte sich für einen Augenblick der Stolz auf diese kurze Bestätigung dafür, dass er Gebieter war über die Menschen und weiträumigen Bauten. Die Strahlen der schon sich neigenden, aber immer noch hochstehenden Sonne warfen ihr Feuer auf seine rosige Haut, das honigfarbene Haar. Er war ungeheuer groß und stark. Sein Kopf streifte die untere Rosette der Kronleuchter. Seine Finger konnten einen Dukaten zusammendrücken wie Seidenpapier. und zwischen der Villa Salina und dem Laden eines Goldschmieds gab es ein häufiges Hin und Her, weil Gabeln und Löffel gerichtet werden mussten, die sein verhaltener Zorn bei Tisch oft rundbog.
Ein wahrhaft fürstlicher Fürst ist dieser Salina, souverän im Umgang mit Macht und Luxus, despotisches Oberhaupt einer großen Familie und milder Herrscher über ganze Dörfer. Neben einem scharfen Verstand besitzt er zudem einen ausgeprägten Sinn für die Schönheit des Augenblicks.
Er ging. Und Bendico lief höchst aufgeregt hinter ihm her, die wenigen Stufen zum Garten hinunter. Auf dem rötlichen Ton wuchsen die Pflanzen dicht und wirr durcheinander. Die Blumen trieben hervor, wo Gott wollte. Und die Myrteneinfriedungen schienen hierher gepflanzt, um mehr den Schritt zu hindern, als ihn zu lenken. Zwei Bänke, an den Seiten trugen sie gesteppte, gerollte Kissen aus grauem Marmor, und in ein Ende brachte das Gold eines Akazienbaumes seine unzeitige Heiterkeit. Jede Scholle, so schien es dem Fürsten, strömte ein Verlangen nach Schönheit aus, das rasch von der Trägheit gedämpft wurde.
Opulenz und Verfall, Heiterkeit und Resignation. In 8 Kapiteln, die Tomasi entrollt wie riesige Tableaus, erzählt er vom Leben auf sizilianischen Landsitzen und in Palästen, die angefüllt sind mit Kostbarkeiten längst vergangener Zeiten. Doch in all die Pracht mischt sich der Beigeschmack von Zerstörung und Verfall. Das Tischtuch ist geflickt, statt des Kronleuchters erhält eine Öllampe die Tafel und jedes Gedeck stammt aus einem anderen Service. Und gleich zu Beginn, als der Fürst in Begleitung seiner geliebten Dogge Bendico einen Spaziergang im Garten macht, erinnert ihn der schwere Duft einer Rose an den entsetzlichen Geruch, der wenige Wochen zuvor hier geherrscht hatte. Auf der Suche nach dem Ursprung war man auf die halb verweste Leiche eines jungen Soldaten gestoßen, der sich offenbar schwer verletzt in den Garten zurückgezogen hatte und dort gestorben war.
Das Bild jenes Körpers, aus dem die Eingeweide hingen, tauchte oft in seinen Gedanken auf. Als fordere es, man solle ihm Frieden schaffen, auf die einzige dem Fürsten mögliche Art, dadurch, dass er sein grässliches Leiden mit einer allgemeinen Notwendigkeit überhöhte und rechtfertigte. Und weitere Schreckensbilder umgaben ihn, noch weniger anziehend als dieses. Denn Sterben für jemanden oder für etwas, nun gut, das ist in Ordnung, man muss jedoch wissen oder wenigstens sicher sein, dass irgendwer weiß, für wen oder was man gestorben ist. Das forderte jenes entstellte Gesicht. Und eben hier begann der Nebel. Aber er ist für den König gestorben, lieber Fabrizio, das ist doch klar. Würde, wenn der Fürst ihn gefragt hätte, sein Schwager Malvika geantwortet haben. Für den König, der die Ordnung darstellt, die Fortdauer, die Anständigkeit, das Recht, die Ehre, der allein die Kirche schützt, die Auflösung des Eigentums verhindert. Wunderschöne Worte das, die alles bezeichneten, was dem Fürsten bis in den tiefsten Grund des Herzens teuer war. Etwas aber stimmte noch nicht. Der König, nun schön, er kannte ihn gut, den König, den wenigstens, der vor kurzem gestorben war. Der jetzige war ja nur ein als General verkleideter Seminarist. Und er taugte wirklich nicht viel.
Auch ohne Erklärung wussten die Leser, von wem hier die Rede war. Der vor kurzem verstorbene König, das war Ferdinand II. Von Sizilien, der zu Beginn seiner Regentschaft versucht hatte, das von seinen Vorgängern ausgebeutete Land zu reformieren und die Privilegien von Klerus und Adel abzubauen. Gleichzeitig jedoch bekämpfte Ferdinand alle liberalen Bestrebungen des Volkes mit derartiger Härte, dass er schon bald den Spitznamen Re Bomba erhielt, König Bombe. Risorgimento, so heißt jene Epoche der italienischen Geschichte, in die auch Garibaldis Freiheitskampf fällt, der Sturz von Ferdinands Sohn und Nachfolger, genannt Bombino, und die Gründung des Königreichs Italien im Jahr 1861. All das bildet den historischen Hintergrund des Geschehens. Doch das Thema des Gattopardo geht weit darüber hinaus, sagt Jochen Trebisch.
Das eigentliche Thema ist die Frage, wie gehen wir mit dem Wandel um? Wie gehen wir mit Veränderungen um? Wie stellen wir uns Veränderungen? Passen wir uns an? Suchen wir nach dem Neuen? Gehen wir mit dem Alten? Das ist also, wenn Sie so wollen, das Kernthema. Und das ist ein zeitloses Thema. Und insofern ist auch der Gattopardo zwar zeitlich eingeordnet in diesen Jahren 1860, als die Landung Garibaldis in Sizilien war, aber die Botschaft ist zeitlos.
Wenn wir wollen, dass alles bleibt, wie es ist, dann ist es nötig, dass alles sich verändert, sagt Salinas geliebter Neffe Tancredi, in dem er sein junges alter Ego sieht. Auf den ersten Blick scheint in diesem Satz, der mehrfach im Roman wiederholt wird, seinem berühmtesten Zitat, die Botschaft zu liegen. Tancredis fröhliche Bereitschaft, als Kämpfer aktiv am Aufbau einer neuen, besseren Welt teilzunehmen, wirkt wie die rettende Wendung in einer festgefahrenen Situation, auch wenn sich der Onkel nicht eben begeistert zeigt.
»Du bist verrückt, sich mit diesen Leuten einzulassen. Die gehören doch alle zur Mafia, die Gauner.«
Wenig später wird Tancredi in der Uniform des neuen Königreichs erscheinen. Er ist bereit, den neuen Zeiten zu folgen, wohin auch immer sie führen. Und der Fürst?
Der selbst in einem ständigen Missvergnügen den Verfall seines Standes betrachtete, ohne sich zu irgendeiner Tätigkeit aufzuraffen oder auch nur die geringste Lust zu verspüren, dem abzuhelfen.
Er sieht in Tancredi den einzigen Hoffnungsträger der Familie. Somit ist die passende Braut auch nicht etwa Concetta, die vornehme Lieblingstochter des Fürsten, sondern die sinnlich kraftvolle Angelica, Tochter des Bürgermeisters. Der ist ein Aufsteiger, der nicht einmal weiß, wie man sich bei festlichen Anlässen passend kleidet. Doch er ist reich, geschäftstüchtig und verschlagen, einer jener Männer, die im neuen Königreich das Sagen haben werden. Auch Salina könnte, wenn er nur wollte, seinen Platz finden in diesem Königreich. Ein Abgesandter der Regierung kommt eigens angereist, um ihm das Amt des Senators anzutragen. Doch alle Schmeicheleien perlen am Fürsten ab.
Das ist einer der Vorteile, die Männer genießen, die zugleich stolz sind und daran gewöhnt, es zu sein. Da bildet dieser hier sich nun ein, dachte er, mir damit eine große Ehre zu erweisen. Mir, der ich doch bin, wer ich bin. Es ist wahr, Geschenke muss man je nach dem einschätzen, der sie gibt. Ein Bauer, der mir sein Stück Schafskäse gibt, macht mir ein größeres Geschenk als der Fürst von Lascari, wenn er mich zu Tische lädt. Das ist klar. Das Schlimme ist nur, dass mir der Schafskäse Ekel erregt.
Mit Mittelmaß muss man dem Fürsten nicht kommen. Er hegt dafür dieselbe Verachtung wie sein Schöpfer Giuseppe Tomasi, über den es heißt, man habe ihm deutlich den passiven Stolz auf die eigene Kaste anmerken können. Im Roman findet er, respektive Salina, für diesen Stolz konkrete Worte.
Sie wollen uns gute Manieren beibringen, aber sie werden es nicht fertigbringen, denn wir sind Götter.
Sätze wie dieser sind es vermutlich, warum es Lampedusa zunächst nicht gelang, einen Verlag für sein Manuskript zu finden. Mitte der 50er Jahre durfte die adelige Hauptfigur eines Romans so etwas nicht ungestraft sagen, sonst geriet der Verfasser, zumal ein in literarischen Kreisen völlig unbekannter Verfasser, leicht in den Verdacht des ewig Gestrigen. Jochen Trebisch.
Das war die Zeit des Neorealismus. Da waren sozialkritische Dinge gefragt und nicht, wie manche das gelesen haben, ein historischer Roman.
Erst der Verleger Gian Giacomo Feltrinelli, der gerade mit Boris Pasternaks Roman Dr. Chivago einen Welterfolg gelandet hatte, erkannte das Potenzial des Manuskripts. Es gehört zu den Tragödien der Literaturgeschichte, dass Giuseppe di Lampedusa nichts mehr davon erfuhr. Er starb am 23. Juli 1957, ohne Hoffnung, dass sein Buch je veröffentlicht werden würde. Ein Jahr später erschien der Gattopardo im Mailänder Feltrinelli Verlag und wurde quasi über Nacht zum Bestseller.
Große Begeisterung auf jeden Fall, was das Publikum angeht, weil was die Kritiker angeht, da war eigentlich sehr viel Zurückhaltung zuerst einmal da.
Denn im Werk, so der Literaturwissenschaftler Fabien Kunz-Vitali, ließen sich zwar unbestreitbar Bezüge zur Weltliteratur finden, von Thomas Mann über Tolstoi, Stendhal und Virginia Woolf bis hin zu Marcel Proust, doch in den italienischen Kanon war es nur schwer bis gar nicht einzuordnen. Diese sinnliche Opulenz, das Schwelgen in Schönheit und morbidem Verfall, das war geradezu anachronistisch und damit äußerst suspekt.
Der Neorealismus war die prägende literarische, kulturelle Dominante in den 50er Jahren. Die Literatur war eigentlich Bestandteil einer sehr lebhaften, kontroversen politischen Debatte. Und der Gattopardo ist da wirklich sozusagen mitten reingeraten. Und darüber ist dann das Literarische ein bisschen in den Hintergrund geraten. Man hat ja wirklich auch davon gesprochen, dass sein Buch ist, dass wie ein Meteorit aus dem Himmel gefallen ist und da einschlug in die italienische Literaturlandschaft und niemand wusste, was damit anzufangen war.
Einer aber wusste es doch. Der Regisseur Luchino Visconti, wie Lampedusa Nachkomme einer altadeligen Familie, präsentierte 1963 bei den Festspielen in Cannes seine Verfilmung von Der Leopard. Das Meisterwerk mit Burt Lancaster in der Rolle des Fürsten Salina, Alain Delon als Tancredi und Claudia Cardinale als Angelica wurde mehrfach preisgekrönt, war allerdings finanziell ein Desaster, denn der Perfektionist Visconti hatte wirklich an nichts gespart.
Was hat er nämlich gemacht? Er hat, weil er ja erpicht war, ganz genau gewisse historische Ambientes zu rekonstruieren, hat er sozusagen an einem historischen Ort, der dem Donna Fugata aus dem Roman entsprechen sollte, nämlich in Cimina, vor einer historisch-sizilianischen Kulisse einen Hintergrund sozusagen aufgebaut. Da aber diese historisch-sizilianische Kulisse dann doch nicht ganz seinen Erwartungen entsprochen hat, hat er von Rom aus mit unglaublichen logistischen Aufwand eine Kulisse einfahren lassen. Und die Bewohner wurden da überrannt von einer Riesentruppe aus der Cinecittà in Rom und fanden sich eigentlich dann in der vorgestellten Welt von Visconti wieder. Also ihre eigene Realität wurde regelrecht transfiguriert in die Realität, die Visconti vorschwebt.
Er erreichte mit dieser Realität ein Millionenpublikum und eröffnete zugleich den Kritikern eine neue Sicht auf den Roman.
Diese Unternehmung hat das Buch sozusagen aus dem Ruf befreit, ein rechtspolitisches Buch zu sein. Visconti, der ja bekannt war als der Conte Rosso, der Rote Graf, hat sozusagen die Geschichte des Gattopardo ganz eindeutig in eine kommunistische Perspektive gesetzt. Das heißt, er hebt sozusagen einige Komponenten, die durchaus im Text vorhanden sind, hervor, die durchaus sozusagen mit einer Weltanschauung der damaligen Partito Comunista Italiano vereinbar war.
Im bläulichen Schimmer von 5:30 Uhr morgens gesehen, erschien Donna Fugata öde und hoffnungslos. Hier und da stand schon eine Tür offen. Im Dämmerlicht der Dochte hoben die Mütter die Lider ihrer Kinder, die an Trachomen litten. Die Rotthacke fest in der Hand kamen die Männer heraus, um jemanden zu suchen, der ihnen, wenn es Gott gefiel, Arbeit gäbe. Der Fürst dachte niedergeschlagen, all das hätte nicht dauern dürfen. Und doch wird es dauern, immer. Das Menschliche immer, wohlverstanden, ein Jahrhundert oder zwei. Danach wird es anders sein, aber schlechter. Wir waren die Leoparden, die Löwen. Unseren Platz werden die kleinen Schakale einnehmen, die Hyänen. Und alle zusammen, Leoparden, Schakale und Schafe, werden wir weiter daran glauben, dass wir das Salz der Erde seien.
Wie hatte Tancredi doch einst gesagt? Wenn wir wollen, dass alles bleibt, wie es ist, dann ist es nötig, dass alles sich verändert. Nun macht der Fürst die bittere Wahrheit deutlich, die hinter diesem Satz steckt. Was bleibt, ist die Unterdrückung. Es ändert sich lediglich der Kreis, aus dem die Machthaber stammen. Dieser Prozess ist in keinem Moment aufzuhalten. Was scheinbar richtig war für die eine Generation, bringt spätestens der übernächsten endgültig den Ruin. Die Ehe zwischen Tancredi und Angelica bleibt unfruchtbar. Und nach dem Tod des Fürsten bleibt nur noch Concetta, die Lieblingstochter, um sein Erbe zu bewahren. Als alte Dame tritt sie im letzten Kapitel auf, nach wie vor um ihre verlorene Liebe zu Tancredi trauernd und gleichzeitig die Erinnerung an den übergroßen Vater pflegend, so wie ihre ebenfalls ledig gebliebene Schwester die ererbten Reliquien pflegt und mit kostbaren Rahmen umgibt. Dann aber entpuppen sich diese Reliquien unter den Augen eines kritischen Geistlichen als billige Fälschungen, die schließlich auf dem Müll landen. Und Concetta lässt endlich den mottenzerfressenen Balg vom Hund ihres Vaters aus ihrem Zimmer entfernen.
Als das verkommene Stück Fell fortgeschleift wurde, sahen die Augen aus Glas sie mit dem demütigen Vorwurf der Dinge an, die man ausmerzt, die man vernichten will. Wenige Minuten danach war das, was von Bendico übrig war, in einen Winkel des Hofes geworfen, wo der Mann, der den Kehricht wegräumte, jeden Tag hinkam. Während des Fluges vom Fenster hinunter nahm das Häufchen Fell auf einen Augenblick wieder seine Form an. Man hätte meinen können, in der Luft tanze ein Vierfüßer mit langem Schnurrbart, die rechte Vordertatze drohend erhoben.
Der aufgerichtete Vierfüßler mit langem Schnurrbart, die Tatze drohend erhoben. Was hier noch einmal aufleuchtet, ist nichts anderes als der Gattopardo, der Leopard, das Wappentier der Fürsten Salina und gleichzeitig das Wappentier ihres Schöpfers, des Schriftstellers Giuseppe Tomasi, Fürst von Lampedusa.
Dann fand alles Frieden in einem Häufchen bleichen Staubes.
Sie hörten »Der Leopard«, »Der Fürst von Lampedusa und sein Roman« von Carola Zenner. Es sprachen Beate Himmelstoß und Reinhard Glemnitz. Ton und Technik Regina Stärke, Regie Irene Schuck. Eine Sendung von Radio Wissen.